NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Oktober 1987. Der Todestag der britischen Cellistin Jacqueline Dupré.
Eine junge Cellistin debütiert mit dem letzten Werk eines großen Komponisten.
Sie hat dieses Elgar-Konzert gespielt und das ist einzigartig gewesen.
Das Cellokonzert von Edward Elgar. Die 17-jährige Britin spielt das melancholische Spätwerk im März 1962 in der renommierten Royal Festival Hall in London. Und sie spielt es so meisterhaft, dass die Musikwelt hingerissen ist von der Tiefe und Kraft ihrer Interpretation.
Das ist ein Werk, wo man sich fast prophetisch von der Schönheit verabschiedet, ja.
Nur 25 Jahre später wird die blonde Solistin sterben. An einer Krankheit, die sie zwingt, sich quälend langsam von Schönheit, Musik und Leben zu verabschieden.
Das ist tragisch, ja.
Das sagt Autor und Regisseur Peter Rothin. An ihrem 30. Todestag erinnert er in einer Lesung im Kölner Domforum an das wohl größte Cello-Talent des 20. Jahrhunderts.
Insbesondere diese Liebe zur Musik und dieses nicht mehr Musik spielen können, das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein, ja. Also dieses Mädchen, was aufgewachsen ist mit diesem Cello und dann nicht mehr hat spielen können, ja.
Ich hörte es im Radio, als ich 4 war. Und obwohl ich mich überhaupt nicht mehr an den Klang erinnere, gefiel es mir offensichtlich so gut, dass ich meine Mutter bat, mir so ein Ding zu geben, das diesen Klang machte. Und das tat sie. Sie gab mir ein großes, großes Cello, das ich spielen lernte.
Das Cello muss sie umgehauen haben, ja. Die Mutter war Musikerin, hat Klavier gespielt und hat sie begleitet und hat ihr auch ständig Aufgaben gegeben.
Sie war wunderbar, denn sie hat ein so großes Talent, kleine Kinder zu unterrichten. Sie schrieb weiter Melodien für mich, als ich das Ding kaum spielen konnte. Und sie machte Worte zu diesen Melodien. Und auf der Rückseite malte sie schöne Bilder, immer wenn ich schlief. Und ich konnte kaum abwarten, bis der Morgen kam und diese wunderbaren Sachen auf mich warteten. Dann eilten wir hinunter und spielten es zusammen. Und so wurde das Cello wirklich aufregend für mich.
Die ehrgeizige Mutter bringt die 6-Jährige an die Londoner Cello-Schule. Fröhlich, unbeschwert und völlig angstfrei gewinnt Jacqueline einen Wettbewerb nach dem anderen. Und den Neid der Konkurrenz, auch der eigenen Geschwister, die fortan im Schatten stehen.
Wunderkinder haben es schwer, sehr schwer.
Zur ständig begleitenden Mutter kommt schnell ein musikalischer Ziehvater. Mit 10 Jahren lernt Jacqueline ihren Lehrer William Pleath kennen.
Hello, Daddy. In fact.
I think the most impressive part was.
Das Beeindruckende war zu hören, welches Potenzial dieses Kind in sich hatte. Sie spielte anfangs mehr oder weniger Kinderlieder und es war aufregend, ihr etwas vorzusetzen, was viel schwerer war und zu sehen, wie dieses Kind es unmittelbar in Angriff nahm.
And it was very fascinating, very exciting to sort of put something in front of her that was much more advanced than she'd ever done, to see this sort of child go straight at it like that.
Oh, I love this stuff.
Also sie spielt oft sehr frei. Das kann man halt sehr gut finden oder sehr schlecht finden. Ich glaube, da scheiden sich auch so die Geister dran. Sie hat eben einfach wirklich immer sehr eigene Interpretationen auch abgeliefert. Und ich glaube, wenn man heute nach etwas Ähnlichem sucht, wird es schon schwierig, so etwas zu finden, weil alles viel gleichförmiger geworden ist, ne?
Das sagt die Kölner Cellistin Ella Rover. Die junge Solistin begleitet die Lesung über Jacqueline Dupré musikalisch. Auch sie spielt seit ihrem 5. Lebensjahr.
Sie hat ja nicht versucht, so zu gefallen, sondern sie hat irgendwie auch angeeckt und hat trotzdem immer so ihr Ding durchgezogen. Und nach so einem Vorbild habe ich auch gesucht.
Ein Mädchen, das die Mutter schon früh von der normalen Schule nimmt. Fortan soll das Cello der Mittelpunkt des Lebens von Jacqueline sein und wird das Instrument, um sich auszudrücken.
Das war ihr eigenes Ich, ihr zweites Selbst.
So sieht es Regisseur Peter Rothin. Und die Vorleser Marc Meyer und Andrea Niehus fügen hinzu:
Das Cello gehört zu ihr wie ein angewachsenes Körperteil.
Es ist einfach so die Mensch-Cello-Verwachsung sozusagen.
Das wilde, wilde Sein. Sie hat einfach ein starkes Talent gehabt, Gefühle umzusetzen. Also sie war ja auch ein sehr emotionaler und sehr extrovertierter Mensch. Das ist natürlich etwas, was beim Musikmachen wahnsinnig gut ist. Das heißt, wenn man nicht so gehalten ist, sondern wenn man Gefühle rauslassen kann.
Ich hatte von ihr gehört, weil sie schon sehr bekannt war.
Star-Dirigent Daniel Barenboim.
Wir hatten einige gemeinsame Freunde und ich war schon engagiert, um ein Konzert mit ihr zu dirigieren. Wir trafen uns also, um Kammermusik zu machen.
In April 1967. Und da muss es wohl explodiert sein, ja. Ein Wahnsinnsding. Beide verliebt bis zum Geht-nicht-mehr, ja.
Barenboim und Dupré brillieren mit Beethoven und Brahms und verlieren sich bei den Proben immer wieder verliebt im Spiel des anderen.
Ich habe niemals zuvor einen Menschen getroffen, der ein so musikalischer Gesprächspartner war.
Hier sitzt Jacqueline ausnahmsweise am Klavier, Daniel versunken neben ihr, bis der Tonmeister die musikalisch Flirtenden fragt, ob sie nun endlich fertig seien. Barenboim ist nicht der einzige männliche Musiker von Weltrang, den die junge Dame beeindruckt.
Without any pretense.
Ohne Affektiertheit war sie einfach liebevoll und sorglos. Sie lächelte und wir nannten sie Smiley. Das war ihr Spitzname.
That was her nickname.
Das sagt Pinkas Zuckermann. Er war Teil des legendären Kammermusikensembles, in dem Jacqueline Dupré im August 1969 das Forellenquintett von Schubert aufführt.
I always used to call her a wild Mustang when she played. And once I saw her.
Wenn sie spielte, verwechselte ich sie immer mit einem wilden Mustang. Und einmal besuchten Daniel und ich sie und da. Auf diesen Hügeln Südenglands sah ich sie die Hänge herauf und hinablaufen. Sie rannte mit ihrem kurzen Kleid und den langen, fliegenden, blonden Haaren. Und ich sagte ihr, Jackie, ich hab's dir immer gesagt, du bist ein wilder Mustang.
Mit 28 Jahren ist die britische Cellistin im Musikhimmel. Sie spielt mit den besten Orchestern der Welt, von Berlin über London bis nach New York.
Und plötzlich funktioniert das nicht mehr, deine Hand.
New York im Januar 1973. On the morning of the fourth concert. Manager Harold Shawn erinnert sich an eine Szene im Plaza Hotel.
Jacqueline was in the bedroom practicing.
Jacqueline war im Schlafzimmer und übte. Und Daniel und ich diskutierten. Plötzlich kam Jackie aus dem Schlafzimmer und sagte, ich kann das Konzert nicht geben, du musst es absagen. Worauf wir fragten, was ist los? Und sie sagte, ich fühle einfach nichts. Sie hatte kein Gefühl in ihren Händen, in ihren Fingern. Ich hatte gerade die Erfahrung mit einem Freund gemacht, der an Multipler Sklerose erkrankt war. Daher war ich entsetzt, als sie das sagte. Sie ging wieder ins Schlafzimmer und ich sagte, du musst sie unbedingt auf MS untersuchen lassen.
You must have her tested for multiple sclerosis.
Das ist eine chronische Entzündung des zentralen Nervensystems, des Gehirns,
sagt Marc Meyer. Durch seine MS-Erkrankung sitzt er inzwischen im Rollstuhl.
Deshalb können auch alles, was das Gehirn steuert, kann davon betroffen werden.
Jeder hat es anders. Also.
Regisseur Peter Rothin weiß, wovon er spricht. Auch er sitzt im Rollstuhl.
Ich bin am Strand entlang gelaufen und dachte, verdammter Hacke, warum geht das eine Bein nicht mehr mit mir mit?
Ich habe es zuerst gemerkt durch Gefühllosigkeit im rechten Bein. Also man hätte mir da vorhauen können, ich hätte es nicht gemerkt.
Andrea Niehus.
Und zack, habe ich mich im Krankenhaus wieder gefunden, einige Tests und ich habe das null kapiert. Was wollen die denn jetzt von mir? Ich habe doch einen eingeklemmten Nerv, habe ich gedacht.
Und Jacqueline Dupré?
Bei ihr war es eben so, dass sie eben, ja, den Bogen nicht mehr führen konnte, dass sie das Kribbeln in den Fingern hatten, dass sie Spastik hatte, dass ihr die Arme, die Beine nicht mehr gehorcht haben, ja. Und das ist natürlich bei einer Cellistin ist es der Tod, ne?
Jacqueline tritt auf und scheitert auf großer Bühne. Während das New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein das Doppelkonzert von Brahms anstimmt, sind ihre Arme kraftlos. Die Augen versuchen abzuschätzen, wohin taube Finger greifen. Die Aufführung dehnt sich unendlich. Am Schluss ist die Musikerin sich der Enttäuschung des Publikums qualvoll bewusst. Dies ist der Anfang vom Ende einer strahlenden Cellokarriere.
Es ist auf jeden Fall ein Sturz in einem Leben, den man durch diese Krankheit erfährt. Ein Riesensturz.
Wobei, ich habe eben vorhin noch mal auch drüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht, kann man wirklich sagen, dass es für einen Musiker irgendwie schlimmer ist als für andere Leute?
Die Kölner Cellistin Ella Rover.
Ich glaube das eigentlich nicht.
Ich glaube, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens so eine gewisse Freude, eine gewisse Leidenschaft für bestimmte Tätigkeiten entwickelt, die mit seinem Körper verbunden sind und deren Fähigkeit er einfach einbüßen kann durch den Verlauf der Erkrankung.
Natürlich, man verabschiedet sich vom Musikmachen, aber andere Menschen verabschieden sich auch von so vielen Dingen, die sie gern tun und die mit Leben zu tun haben, mit Freude zu tun haben.
Ich bin zum Beispiel passionierter Schwimmer und das kann ich nicht mehr machen. Ich bin von 3 Kilometern dreimal die Woche auf 100 Meter runtergeschwommen und dann habe ich es gelassen. Durch Scheitern, also ich konnte einfach nicht mehr schwimmen. Man merkt erst, wie sehr einem solche Tätigkeiten angewachsen sind und wie viel sie für einen bedeuten, wenn man derer verlustig geht.
Und dann, wenn das Cello wie angewachsen ist, aber nutzlos wird, weil der Körper, der spielte, immer mehr gelähmt wird? Daniel Barenboim über die letzten Jahre seiner Frau.
Sie kämpfte so sehr sie konnte. Es war sehr schwer für sie. Sie war keine Intellektuelle, dass sie sich hinsetzen und Bücher darüber schreiben oder lesen konnte. Für sie war der Klang körperlich. Und als sie ihn nicht mehr erzeugen konnte, blieb wenig übrig.
Das Erleben unterscheidet sich einfach mehr und mehr. Und man ist sich dessen absolut bewusst, dass die anderen jetzt das erleben, was man selber noch kennt, in der Erinnerung, aber man selber zum Beispiel beim Laufen eine völlig andere Konzentration benötigt und einen völlig anderen Fokus hat. Man kann nicht mehr daher schlendern, man muss jeden Schritt beobachten und kontrollieren.
Jede noch so kleine Bewegung wird zur Anstrengung. Das Leben wird enger, quälend, einsam. Und trotzdem gibt Jacqueline Dupré nicht auf.
Was wir auch ziemlich dick unterstrichen haben, dass sie irgendwann den Punkt gefunden hat, zu sagen, ich mache weiter. Ich kann nicht mehr Musik spielen, aber ich kann Unterricht geben.
Wenn die Kamera sie in den letzten Jahren besucht, versucht Jacqueline Dupré ihr altes, jugendliches Lächeln. Smiley bis zuletzt, jedenfalls für die Öffentlichkeit. Doch die Krankheit hat auch ihr Gesicht gezeichnet.
Die letzten Dinge, die ich von ihr gesehen habe, war es auf alle Fälle gewollt, dass es lebenslustig aussieht. Ich glaube, das war halt eine Maske, die man sich vielleicht aufsetzt, damit nicht das Letzte noch wegbricht.
Am Ende von 14 Jahren Kampf mit der multiplen Sklerose entzündet sich die Lunge. Jacqueline Dupré fällt ins Koma. Sie stirbt am 19. Oktober 1987 in London, im Alter von 42 Jahren, im Kreis weniger Freunde. Ihre Musik bleibt. Auch das Leseprojekt der Kölner MS-Gruppe im Domforum gibt ihr an diesem 30. Todestag eine Stimme. Aber zugleich auch all den Betroffenen einer heimtückischen Krankheit, die im Alltag weit weniger Aufmerksamkeit erfahren als die Ausnahmekünstlerin Jacqueline Dupré.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Jacqueline Dupré, die am 19. Oktober 1987 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.